Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Preise auf dem Immobilienmarkt sind zwar zuletzt wieder gefallen, aber die Mieten in den großen Städten sind nach wie vor, und das ja eigentlich schon seit vielen Jahren, extrem hoch. So hoch, dass Familien mit durchschnittlichem Einkommen sie immer seltener bezahlen können. Alleinerziehende, Auszubildende oder Studierende erst recht nicht. Nicht nur der Deutsche Mieterbund warnt vor einer Zuspitzung der Wohnungskrise in Deutschland. Die Ampel hatte im Koalitionsvertrag festgehalten, pro Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen, davon 100.000 Sozialwohnungen. Der Mieterbund weist allerdings darauf hin, dass alleine in diesem Jahr noch 700.000 Wohnungen fehlen, vor allem im bezahlbaren Bereich. Darüber konnte ich mit Matthias Bernd sprechen, Leiter des Forschungsschwerpunktes Politik und Planung am Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung. Ich habe ihn gefragt, was sagt das eigentlich über den Sozialstaat aus, wenn das Wohnen immer teurer wird?
Das sagt eigentlich, es gibt einen sehr engen Zusammenhang zwischen dem Rückzug des Staates aus dem Wohnungssektor und den steigenden Mietpreisen. Man muss sich einfach vor Augen halten, Deutschland hatte in den 80er Jahren, Westdeutschland, noch etwa 4 Millionen Sozialwohnungen. Jetzt haben wir noch 1 Million. Dazu kommt, dass wir viele kommunale, landeseigene zum Teil Wohnungen hatten, von denen sind auch viele verkauft worden. Und gleichzeitig sind neue Investoren, die viel stärker renditeorientiert sind, auf den Immobilienmarkt gedrängt, die zum Teil genau die Wohnungen gekauft haben, die früher in der öffentlichen Hand waren. Und daher gibt es, glaube ich, einen sehr engen Zusammenhang zwischen diesen steigenden Mietpreisen und dem Rückzug des Staates, des Sozialstaates aus dem Wohnungssektor.
Aber warum hat der Staat sich zurückgezogen? Also ist das, wie muss man das verstehen?
Ich glaube, man muss da zwei Punkte im Auge haben. Das eine ist, wir haben in Deutschland ein Fördermodell für Sozialwohnungen, das ein österreichischer Wohnungsforscher mal als Investitionsförderung mit sozialer Zwischennutzung bezeichnet hat. Das heißt, Sozialwohnungsbau funktioniert bei uns so, dass der Staat einem Investor, der bauen will, Fördermittel gibt und im Gegensatz dazu für 20, 30, 40 Jahre, je nach Programm, eine Bindung hat, also die Mietpreise deckeln kann und die Wohnung an sozial schwache Personen vergeben kann. Wenn diese Frist ausgelaufen ist, dann fallen die Wohnungen sozusagen an den Markt zurück. Und das heißt aber, dass man, ohne dass man andauernd neues Geld in das System schießt, automatisch Sozialwohnungen verliert, wenn die Bindungen auslaufen. Und das ist eben passiert seit den 80er Jahren, weil der Staat sich nicht mehr so stark in sozialen Wohnungsbau investiert hat wie vorher. Und das Zweite ist, dass man in vielen Städten und vielen Regionen in den 2000er Jahren der Ansicht war, man brauchte eigentlich keine kommunalen Wohnungen mehr, weil die Bevölkerung zum Teil gesunken ist, weil die Bevölkerungszahl stagniert ist und deswegen in großem Stil Wohnungen verkauft hat. Also ganz vorne ist da Dresden, die haben ihre gesamte kommunale Wohnungsbaugesellschaft verkauft und kaufen jetzt von genau dem Investor, der es damals gekauft hat, Wohnungen zurück, damit sie irgendwie noch eine Möglichkeit haben, auf dem Wohnungsmarkt zu agieren. Aber das ist auch in großem Stil passiert in Berlin, in Nordrhein-Westfalen und in vielen anderen Städten.
Wird über diese Dynamik, die Sie gerade geschildert haben, Ihrer Ansicht nach genug gesprochen?
Naja, gesprochen wird schon, aber es passiert zu wenig. Ja. Also es ist so, dass wir zum Beispiel seit fast einem Jahrzehnt Vorschläge haben für eine sogenannte neue Wohnungsgemeinnützigkeit. Das heißt also eine spezielle steuerliche Förderung für Unternehmen, die bezahlbaren Wohnraum langfristig anbieten. Das ist sogar im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung, aus passiert nichts. Das wird sozusagen von Jahr zu Jahr verschoben und dann muss nochmal diskutiert werden. Also ich sehe da einfach zu wenig ernste Bemühungen an der Konstruktion des gesamten Wohnungsmarkts was zu ändern.
Und warum passiert nichts? Also ist der Krieg in der Ukraine schuld? Ist die Inflation schuld? Ist es eine Gemengelage aus vielen verschiedenen Krisen?
Ja, da kommen natürlich viele Sachen zusammen. Auf der einen Seite ist es so, wir haben ja gerade das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gekriegt, das den Haushalt gründlich durcheinander gewirbelt hat. Und so in Zeiten, es sind alle Politiken, die auf Geld ausgeben, drängen, natürlich nicht so gut angesehen. Und ansonsten muss man natürlich auch einfach sagen, es gibt in der Koalition offensichtlich eine Dynamik, die dazu führt, dass viele Sachen blockiert werden. Also sowohl die Grünen als auch die Sozialdemokraten haben sich im Wahlkampf Mietenregulierung auf die Fahne geschrieben, haben sich die neue Wohnungsgemeinnützigkeit auf die Fahne geschrieben. Und das liegt jetzt sozusagen im Justizministerium fest und das Justizministerium ist FDP geführt. Und da scheint sich einfach nicht viel zu bewegen.
Wir haben ja eine Bundesbauministerin. Warum ist die eigentlich so wenig sichtbar?
Naja, sie versucht ja zu tun, was sie kann, indem sie Neubauprogramme versucht zu unterstützen, indem sie versucht, mehr Geld mobil zu machen. Aber sie kann natürlich das auch alles nur im Konzert mit den anderen Ressorts in der Regierung, mit den anderen Parteien tun. Da denke ich einfach, dass der Anlauf, quasi mehr von demselben, was man die letzten Jahrzehnte gemacht hat, zu probieren und jetzt mal wieder Geld reinzustecken, zu kurz gesprungen ist. Das ist so ein bisschen das Problem, finde ich, an der aktuellen Bau- und Wohnungspolitik.
Wie viel sozialer Sprengstoff steckt denn eigentlich in dieser Lage? Also wenn wir jetzt zum Beispiel nur über die Sozialwohnungen sprechen.
Naja, das ist ja eigentlich relativ klar. Ich wohne in Berlin, da ist es so, wir hatten vor ein paar Jahrzehnten noch 350.000 Sozialwohnungen, jetzt haben wir unter 100.000. Wenn jemand in einer Sozialwohnung wohnt, da wohnen natürlich eher Leute, die wenig Geld haben, und der Status läuft aus, dann kann die Miete sozusagen auf einen Schlag auf Marktniveau erhöht werden. Dann finden die Leute, wenn sie die Wohnung nicht mehr bezahlen können, einfach nirgendwo anders in Berlin eine bezahlbare Wohnung. Und das führt dazu, dass Leute immer häufiger in Wohnverhältnissen wohnen, die eigentlich nicht gut sind, in überbelegten Wohnungen irgendwo hinziehen, wo sie eigentlich gar nicht sein wollen, wo sie keine sozialen Netzwerke haben, wo sie weit weg von ihrem Arbeitsplatz sind. Das merkt man schon, dass es da zusehends problematische Wohnlagen gibt. Was auch zusehends zu beobachten ist, ist, dass, also das sind so Berichte von Sozialträgern, die sagen, dass häufig einkommensschwache Leute, Transferleistungsbezieherinnen, am Ende des Monats so wenig Geld haben, dass sie irgendwie sparen müssen. Dass sie zum Teil am Essen sparen, dass sie Urlaub aufsparen, dass sie Anschaffungen für Kinder, die jetzt, weiß ich nicht, einen neuen Anorak brauchen, sparen müssen, einfach damit sie die Miete weiterzahlen können. Denn das Schlimmste, was einem Haushalt passieren kann, ist natürlich, dass dann die Obdachlosigkeit rutscht. Und daher spart man dann überall anders, wo es irgendwie geht.
Jetzt ist das allerdings nicht nur in der Hinsicht ein Problem, sondern es ist auch für die Mitte der Gesellschaft zunehmend ein Problem.
Genau.
Also wenn wir über Familien zum Beispiel sprechen, über, wie ich das vorhin schon gesagt habe, Alleinerziehende oder eben junge Leute, die in der Ausbildung sind, die vielleicht studieren. Wenn da so viel dessen, was man monatlich zur Verfügung hat, alleine für die Miete schon weggeht, auch da liegt doch ein sozialer Sprengstoff.
Absolut richtig. Also die Wohnungskrise war in der Vergangenheit immer ein Problem von sozusagen den sozial benachteiligten Randschichten der Gesellschaft. Und sie ist mittlerweile in der Mitte angekommen. Also dass man alleinerziehend ist, dazu muss man ja nicht mal besonders arm sein. Und man hat dann ein enormes Problem, das zu stemmen. Ich wohne in einer Genossenschaft. Wir haben mittlerweile Leute, die wohnen zu viert in einer Zweiraumwohnung, einfach weil sie sich nicht leisten können, irgendwo auf dem Wohnungsmarkt eine neue Wohnung zu finden. Mhm. Und ich gucke, auch wenn ich gucke, wo meine Studierenden wohnen, ich unterrichte an der Humboldt-Uni, dann ist es so, die wohnen überall in Berlin verteilt, wo sie es irgendwie kriegen können. Also die Zeiten, wo man in das Innenviertel ziehen konnte, sind schon lange vorbei.
Was bedeutet denn das auch für die Infrastruktur, für die soziale Infrastruktur der Städte?
Ja, das ist natürlich ein enormes Problem, weil die Infrastruktur dort, wo sie vorhanden ist, gibt es häufig eben Verdrängungsprozesse. Da werden Leute sozusagen aus den Lagen, die jetzt aufgewertet werden, rausgedrängt an neue Lagen, wo ich dann wieder neue Infrastruktur für genau diese sozialen Gruppen schaffen muss.
Ich frage das auch deswegen, weil wir in den großen Städten doch zunehmend die Dynamik haben, dass wenn gebaut wird, also ich kann Köln zum Beispiel als Beispiel nehmen, aber es ist sicherlich in anderen genauso, dann entsteht in relativ kurzer Zeit, entstehen große Siedlungen, deren Anblick neutral formuliert etwas eintönig ist, denen auch nach vielen Jahren im Grunde genommen eine soziale Infrastruktur fehlt. Das sind reine Wohnsiedlungen. Warum geht das eigentlich nicht anders?
Es ginge schon anders. Also zum Ersten ist es so, dass in vielen Städten es kleinteilig durchaus noch Entwicklungspotenziale im Innenbereich gibt. Also nur auch wieder ein Beispiel aus Berlin. In Berlin gibt es einen Stadtentwicklungsplan Wohnen, der den Wohnungsbedarf sozusagen innerhalb der nächsten Jahrzehnte beziffert. Und der sagt, dass man eigentlich innerhalb schon vorhandener, besiedelter Gebiete ungefähr 200.000 Wohnungen schaffen könnte. Und das sind aber häufig natürlich schwer zu realisierende Lückenbauten. Also beispielsweise ein Supermarkt, der bis jetzt einstöckig ist und der dann eben aufgestockt wird um 4 Etagen, eine Baulücke zwischen Häusern, so eine Sache. Und das sind natürlich Häuser, die sind viel schwieriger zu entwickeln, als einfach ein ganzes Viertel quasi auf die grüne Wiese zu setzen. Und häufig ist es auch so, dass der Boden nicht zur Verfügung steht, weil er in privater Hand ist, weil die Preise zu hoch sind und die Kommune sich da nicht reinkaufen kann. Das ist also ein großes Problem, warum viel Entwicklung am Rand der Städte stattfindet, wo es eben einfacher ist zu bauen, wo es schneller geht, wo es attraktiver ist, weil man eben schnell Zahlen schaffen kann. aber wo man dann das Problem hat, die Verkehrsverbindung zu machen, neue Infrastrukturen zu bauen und. Damit ist so ein bisschen die Gefahr, denke ich, also auch vor dem Hintergrund, Kanzler Scholz hat ja letzte Woche oder vor 2 Wochen gesagt, wir sollten neue Wohnquartiere bauen wie in den 70ern. Und die Gefahr, die ich schon sehe, ist, dass wir genau dieselben Fehler von damals machen. Also dass wir vor allem darauf achten, schnell viele Wohnungen auf den Markt zu bringen, dass Infrastruktur dann zum Teil erst Jahre, Jahrzehnte später kommt und dass Leute sozusagen an den Rand der Städte geschoben werden, für die man in der Innenstadt nichts mehr findet. Ja. Da denke ich, also es muss eine eindeutige Priorität von Innenentwicklung vor Außenentwicklung geben. Und man braucht auch für solche Großwohnsiedlungen tatsächlich komplexe Planungsansätze, in denen das alles zusammengedacht wird. Und es ist jetzt nicht so, dass Großwohnsiedlungen für sich ein Problem sind. Es gibt international durchaus sehr, sehr gelungene Beispiele in vielen Ländern. Aber problematisch wird es immer dann, wenn ganz vorne steht, dass man nur irgendwo möglichst viele Wohnungen ganz schnell baut und dann hofft, dass sich dadurch das Problem erledigt hat.
Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, Herr Berndt, das ist der Wohnflächenverbrauch. Der hat sich in den letzten 60 Jahren mehr als verdoppelt. Also wir wollen offenbar immer mehr Platz. Ist das auch ein Problem, das die Krise verschärft?
Nee, es ist natürlich zuerst ein ökologisches Problem. Also wir leben ja im Zeitalter des Klimawandels und da einfach immer mehr Fläche zu verbrauchen und auch immer mehr neu zu bauen und die alten Baumaterialien sozusagen wegzuschmeißen, in denen die Energie gebunden ist, ist natürlich ein ökologisches Problem, wo man sich fragen kann, können wir uns das noch leisten? Daneben ist es natürlich so, dass der Flächenverbrauch extrem ungleich ist. Das Wachstum sozusagen in der Fläche findet ja vor allem in den oberen Einkommensschichten statt. In den unteren Einkommensschichten kann ich das nicht beobachten.
Mit Matthias Berndt vom Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung habe ich über die Wohnungskrise in Deutschland gesprochen.